Birgit hat es eben schon erwähnt, alle Wege führen nach Rom, aber nur einer zum Vater im Himmel. Ich frage einfach mal, wer von euch kennt denn überhaupt diese Redewendung, alle Wege führen nach Rom? Einer kennt's? Ah, doch, noch ein paar. Normalerweise will man mit dieser Redewendung eigentlich sagen, ja, dass es einfach mehrere Möglichkeiten oder Wege gibt, zu einem gewünschten Ziel zu kommen. Die Frage ist nur, was hat Rom denn eigentlich damit zu tun? Und das ist auch nicht so ganz eindeutig, woher es eigentlich wirklich kommt. Man geht davon aus, zumindest die eine Seite hat behauptet, man geht davon aus, dass der Kaiser Augustus, 20 Jahre vor Christus, also schon ein bisschen her, dass der auf dem Forum Romanum eine vergoldete Säule aufstellen hat lassen, weil Rom natürlich das Zentrum des politischen, des wirtschaftlichen und des kulturellen war. Und auf dieser Säule ließ er alle Namen oder die Namen aller Hauptstädte der Provinzen des Römischen Reiches draufschreiben. Wer sich mit dem Römischen Reich ein bisschen auskennt, stellt euch das Mittelmeer vor, gefühlt alles drumherum ist Römisches Reich. Ein paar Provinzen sind dabei, also auch ein paar Städte sind dabei. Es sind sehr viele gewesen. Und der Betrachter dieser Säule hat dann den Eindruck, aha, alle Wege führen also nach Rom, weil ich hier alle sämtlichen bekannten Städte vorfinde. Und in der heutigen Predigt geht es auch um den Weg nach Rom. Genauer gesagt, um einen Mann, wir haben ihn schon gehört, es geht um Paulus. Paulus ist ebenfalls auf dem Weg nach Rom, aber jetzt nicht so, ach, was würde man heute nehmen? Vielleicht mit dem Flieger, Auto, naja, von hier schon noch ein bisschen weit. Vielleicht nimmt jemand den Umweg und macht eine ganze Kreuzfahrt dorthin. Paulus hat auch eine Kreuzfahrt gemacht, aber die war nicht so angenehm. Der war auf dem Schiff unterwegs. Ich habe euch auch ein Schiff mitgebracht, damit ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt. Bevor ich auf den Predigtext eingehe, ich werde anhand dieses Schiffes das euch mal ein bisschen nahe bringen, was der da so erlebt hat. Kleiner Hinweis, ja, die Kanonen gab es nicht, das stimmt. Aber es soll nur verdeutlichen, wie groß auch dieses Schiff war. Da werde ich später auch nochmal drauf eingehen. Da macht sich Paulus also auf die Reise nach Rom, aber nicht als, naja, Normalreisender, er war ein Gefangener. Er war mit römischen Soldaten unterwegs, er hatte eine Eskorte, er sollte nach Rom gebracht werden. Warum? Es kommt immer wieder vor in der Apostelgeschichte. Das Thema römisches Bürgerrecht. Paulus gehörte dazu. Paulus war ein Mann, der hatte das römische Bürgerrecht. Was bedeutete das? Ein römischer Bürger durfte, wenn er irgendwas getan hatte, niemals unverurteilt. Er hatte immer das Recht auf ein ordentliches Gericht, um verurteilt zu werden. Und er hatte auch das Recht, sich auf den Kaiser in Rom zu berufen. Und das hat Paulus getan. Ihm wurde etwas vorgeworfen, was er nicht getan hatte. Hat sich aber ordentlich verhalten, hat gesagt, ich berufe mich auf den Kaiser in Rom. Das heißt, er hat jetzt das Recht, hier nach Rom zu kommen, um direkt vom Kaiser verurteilt zu werden oder angehört zu werden, wenn er denn schuldig ist. Und so ist er auf diesem nicht ganz ungefährlichen Weg. Wer von euch war denn schon mal auf einem Segelschiff unterwegs? Einige Meldungen? Dann wisst ihr vielleicht, wie das so ist, wenn das Wetter sich plötzlich verändern kann auf hoher See. Da haben wir gerade noch strahlenden Sonnenschein und in den nächsten Minuten auf einmal haben wir ein Unwetter, ein Gewitter vor uns. Jetzt weiß ich nicht, wie es bei euch bei den Segelschifferfahrungen war. Das geht ordentlich zu. Also wenn da der Wellengang anfängt, sich zu verändern, das spürst du schon. Und wenn du dann wirklich einen Orkan vor dir hast, dann bewahre Gott wortwörtlich. Und dieses Schiff damals war vielleicht nicht so sicher wie die heutigen Schiffe. Und die Seefahrt war wirklich was Gefährliches. Das war eben keine Kreuzfahrt. Wir fahren von der einen Stadt zur anderen Stadt, schauen uns die schöne an, fahren zur nächsten Stadt. Nee, das war wirklich gefährlich damals. Und deswegen möchte ich mit euch in den heutigen Predigtext einsteigen. Der steht in Apostelgeschichte 27, die Verse 13 bis 44. Wenn jetzt jemand sagt, oh, das sind ja ganz viele Verse, ja, das stimmt. Aber das Schöne an der Apostelgeschichte ist, es ist wie eine Geschichte, die wir da lesen. Also es wird nicht langweilig. Also ich kann, wenn es jemandem langweilig wird, kann ich immer sagen, ja, aber das ist der Text in der Bibel. Also es sind nicht meine Worte, die da stehen. Aber lasst uns einsteigen. In Vers 13 heißt es, ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung, als nun ein leichter Südwind einsetzte, sahen sich die Seeleute in ihrem Vorhaben bestätigt. Birgit hat mir nicht gesagt, dreh bitte das Schiff. Nein, Birgit konnte das gar nicht wissen. Ich drehe das einmal für euch, damit ihr natürlich seht, was da im Text passiert, wenn hier steht, sie lichteten den Anker. Also komm, dann lichten wir einmal den Anker, das heißt einmal hochziehen und dann können wir schon losfahren. Also die Seeleute von diesem Schiff haben gesehen, hey, wir haben tolles Wetter, wir können losfahren, wir haben guten Wind, es sieht nach keinem Unwetter aus, also lasst uns losfahren. Sie fuhren so dicht wie möglich an der Küste Kretas entlang. Doch es dauerte nicht lange, da brach von den Bergen der Insel her ein orkanartiger Sturm über uns herein, der gefürchtete Nordost. Also dieses große Schiff, später, wie gesagt, werde ich euch eine Zahl nennen, wo ihr dran merkt, das war ein riesiges Schiff, was er da hatte oder wo er mitfahren durfte. Aber dieser Nordost war so brutal, dass dieses Schiff kaum mehr zu manövrieren war. Wir lesen weiter. Das Schiff wurde mitgerissen und alle Versuche, es zu drehen und gegen den Wind zu segeln, waren vergeblich. Wir mussten das Schiff dem Sturm preisgeben und uns treiben lassen. Stellt euch das mal vor, da sind erfahrene Seeleute auf dem Schiff und geraten in so einen heftigen Sturm, dass sie merken, wir haben keine Chance. Wir können dieses Schiff nur noch treiben lassen. Wir hatten irgendeinen Kurs eingeschlagen, um an der Küste Kretas weiterzufahren. Aber jetzt sind wir den Naturgewalten ausgesetzt. Ja, so witzig war es leider nicht. Als wir dann eine Zeit lang im Schutz einer kleinen Insel namens Kauda dahintrieben, gelang es uns, das Beiboot einzuholen. Also wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dieses Beiboot war vielleicht 5 Meter lang in der Realität. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie groß dieses Schiff dann ungefähr war. Und dann haben die das versucht, wieder einzuholen. Also es war gang und gäbe, dass man natürlich bei guter Fahrt, dass man sein Beiboot im Schlepptau hatte. Also das fuhr eigentlich hinter dem Schiff mit. Jetzt ist die Situation, wir können gerade gar nichts machen, kommen jetzt zu einer Insel und haben endlich die Chance, das Beiboot wieder einzuholen. Und unter größter Mühe gelang das auch. Also sie konnten es wieder ans Deck bringen und sicher verwahren. Außerdem trafen die Seeleute verschiedene Schutzvorkehrungen. Das fand ich auch sehr spannend. Ich habe es mir einfach mal so bildlich wie möglich vorgestellt. Und zwar lesen wir hier, sie spannten Taue um den Schiffsrumpf. Natürlich lagen die jetzt nicht so unprofessionell da wie bei mir, weil sonst bringen die Seile auch nichts. Aber sie spannten Seile um den Schiffsrumpf. Warum? Um ihn vor dem Auseinanderbrechen zu bewahren. Nochmal, erfahrene Seeleute sind gerade in Seenot und befürchten, dass der ganze Schiffsrumpf auseinanderbrechen wird. Und weil sie fürchteten, also es geht noch weiter, weil sie fürchteten, in die große Syrte, das ist eine gefährliche Bucht an der nordafrikanischen Küste. Nochmal kurz Geografie. Wir sind wie in der Schule, nein. Wir wollten eigentlich entlang von Kreta segeln. Jetzt sind wir aber auf einmal an der nordafrikanischen Küste angelangt, in der Nähe davon. Und haben nun Angst aufzulaufen auf eine der gefährlichen Sandbänke dieser großen Syrte, dieser gefährlichen Bucht. Und deswegen, um das irgendwie noch zu verhindern, ließen sie dann die Treibanker auswerfen. Der Name sagte schon, diese Anker sind speziell dafür da, dass ein Schiff treiben kann. Das heißt, die Fahrt soll gebremst werden, sie soll verlangsamt werden. Weil uns der Sturm weiterhin mit unverminderter Gewalt zusetzte, also denkt, dieses Schiff steht hier nicht ruhig da. Es dreht und wendet sich, wie es möchte oder eigentlich wie der Wind möchte. Das Schiff, es ist wehrlos letztendlich. Weil uns der Sturm weiterhin mit unverminderter Gewalt zusetzte, warfen die Seeleute am nächsten Tag einen Teil, so alle in der ersten Reihe, Vorsicht, nein, so schlimm wird es schon nicht, ich hebe auch später auf, keine Sorge. Die warfen einfach die Ladung hier über Bord. Alles, was nicht mehr nötig war, weg damit. Leichter machen. Das ganze Schiff. Komm, einen noch. Achtung. Super. Damit ich nächste Woche wieder alles einsammeln kann. Werde ich nächste Woche kurz eine Anekdote erzählen, aber ich werde ja noch nichts verraten. Und wieder einen Tag später beförderten sie sogar Teile der Schiffsausrüstung. Also jetzt nicht nur die normale Ladung, sondern Schiffsausrüstung. Was bedeutet das? Also, wir haben hier drei Masten. Komm, dann sagen wir doch, wir müssen doch nicht nur von beiden Seiten, wir können doch nur von einer Seite kommen. Also weg damit hier. So, die brauchen wir ja auch nicht mehr. Was soll der Geiz? Weg damit. Und komm, das hier auch noch. Segel, na gut, vielleicht können wir die noch gebrauchen. Aber komm, so eine Flasche brauchen wir auch nicht mehr. Wir haben jetzt eh keine Zeit mehr zum Trinken. So, weg damit. Tagelang, Vers 20, tagelang waren weder die Sonne noch die Sterne zu sehen. So, moderne Kreuzfahrt, alles mit Radar, alles vielleicht sogar mit Internet, je nachdem. So, Schiffsfahrt damals, Orientierung an den Sternen, am Sternhimmel. Nicht zu sehen, blöd. Ziemlich blöd. Keine Orientierung mehr, nicht mehr zu wissen, wo ungefähr sind wir denn überhaupt noch unterwegs. Wie gesagt, wir sind schon komplett abgedriftet und jetzt sehen wir sowieso nicht mehr den Weg, weil wir uns nicht orientieren können. Und das Unwetter tobte so heftig, dass wir zuletzt jede Hoffnung auf Rettung aufgaben. Nochmal die Erinnerung. Erfahrene Seeleute, gestandene Männer, die in Todesangst kämpfen, die ihre Hoffnung aufgeben. Vers 21, niemand war mehr imstande, etwas zu essen, bis Paulus schließlich vor die Schiffsmannschaft trat und sagte, nochmal in Erinnerung, Paulus der Gefangene. Nicht Paulus etwa der Reisebegleiter oder sonst irgendjemand, sondern ein Gefangener. Da stellt sich dieser Gefangene, dieser Paulus vor die Männer und spricht zu ihnen, ihr Männer, man hätte auf mich hören und nicht mehr weiterfahren sollen. Also, er hat ihnen gesagt, fahrt nicht weiter. In den Versen davor. Aber in Vers 13, wow, schönes Wetter, guter Wind zum Segeln, lasst uns losfahren. Wir schaffen den nächsten Hafen noch. Paulus hat gesagt, tut es nicht. Sie haben es getan. Kommen in diesen Sturm. Er sagt ihnen, man hätte auf mich hören und nicht weiterfahren sollen, nachdem wir einmal auf Kreta angelangt hatten. Dann wären wir gar nicht erst in diese Gefahr gekommen. Und all der Schaden wäre uns erspart geblieben. Aber nachdem jetzt alles so gekommen ist, ich meine, es lässt sich nicht mehr ändern, fordere ich euch auf, lasst den Mut nicht sinken. Denn nicht ein einziger von euch wird umkommen, nur das Schiff ist verloren. Stellt euch das mal kurz vor, wenn ihr da auf dem Schiff gerade steht. Vielleicht gehört ihr zur Seemannschaft, vielleicht seid ihr einer der Ruderer, vielleicht einer der römischen Besatzung. Und dann sagt dieser eine Mann zu euch, lasst den Mut nicht sinken, in dieser Situation gerade. Niemand wird zu Schaden kommen, niemand wird umkommen, nur das Schiff ist verloren. Ist doch Wahnsinn. Wie kann der Mann das behaupten? Er begründet es. In Vers 23 lesen wir, letzte Nacht trat nämlich ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, zu mir und sagte, Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Gott hat bestimmt, dass du vor dem Kaiser erscheinen sollst und deinetwegen wird er allen, die mit dir auf dem Schiff sind, das Leben schenken. Krass, oder? Also, ich versuche immer wieder die Menschen zu sensibilisieren, wirklich mal sich vorzustellen, was ihr da gerade lest. Ich habe jetzt einfach mal locker flockig drüber gelesen. Aber was passiert hier gerade? Da steht dieser Paulus vor der versammelten Mannschaft, sagt ihnen, es wird niemand umkommen, nur das Schiff wird verloren gehen. Und dann als Bestätigung, als Unterschrift, als Zeugnis dafür, wer überhaupt diese Autorität dem Paulus gibt, sagt er, letzte Nacht, Moment, jetzt bin ich ein bisschen verrutscht. Letzte Nacht trat nämlich ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, zu mir. Da stand ein Engel in der letzten Nacht bei Paulus oder in einem Traum, je nachdem. Da stand er da und sagt ihm diese Worte: Du wirst vor den Kaiser in Rom kommen. Du wirst dorthin gelangen. Und alle, die mit dir auf diesem Schiff bleiben, werden am Leben bleiben. Und ich finde es so schön bei Paulus, da gibt es auch andere Beispiele in der Apostelgeschichte. Der haut hier nicht mit dem theologischen Hammer drauf. Der sagt nicht, es ist der Gott, der alles erschaffen hat und ihr glaubt nur an Götter und das ist falsch. Sondern er holt sie dort ab, was sie verstehen, weil die Seeleute öfters an ihre Götter geklaut haben. Götter für die See, Götter für dies, für jenes, für die Schiffsfahrt. Und Paulus sagt, ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, sagte zu mir. Das heißt, die Männer haben ja einen Anhaltspunkt und können sich später dann, wenn sie dann nochmal drüber nachdenken, was da eigentlich gerade alles passiert ist, nochmal ein Bild davon machen, dass dieser Gott, dem dieser Paulus da dient und gehört, also der muss ja wirklich mächtig sein. Aber sehen wir weiter, was passiert. Alle, die mit dir auf dem Schiff sind, denen wird das Leben geschenkt. Paulus sagt dann weiter zu den Männern: Fasst also wieder Mut, Männer. Denn ich vertraue Gott und bin überzeugt, dass alles so kommen wird, wie es mir durch den Engel gesagt wurde. Wir werden, so hat es Gott bestimmt, vor einer Insel stranden. Alle werden gerettet, nur das Schiff geht verloren. Und so kam schließlich die 14. Nacht. 14 Nächte sind die da in diesem Todeskampf, in der wir auf dem Adriatischen Meer, also zwischen Italien und Griechenland, dahin trieben. Also nochmal, kurz Geografie. Gerade Richtung nordafrikanische Küste, auf einmal zwischen Griechenland und Italien. Durch diesen heftigen Sturm. Gegen Mitternacht meinten die Seeleute plötzlich Anzeichen zu entdecken, dass wir uns einer Küste näherten. Sie warfen das Lot aus. Also für alle Seefahrer unter uns. Das Lot war ein langes Seil, ein Faden, mit dem man die Wassertiefe messen konnte. Und in der ersten Messung waren wir bei etwa einer Tiefe von 37 Metern. Und kurze Zeit später warfen sie das Lot noch einmal aus und maßen nur noch 15 Faden, das heißt etwa nur noch 28 Meter. So, wer rechnen kann und Seefahrt kennt, der weiß, was passieren kann. Diese Männer, erfahrene Seeleute, die eigentlich sonst nichts erschrecken würde, packte die Angst. Und das ist so ziemlich das Schlimmste, was auf einer Seefahrt passieren kann, dass die Seeleute, die für das Schiff zuständig sind, die nackte Axt packt. Wir könnten irgendwo vor der Küste auf ein Riff auflaufen und dann ist wirklich alles vorbei. Dann ist es nicht mehr, wir holen unser Handy raus, rufen irgendeinen Rettungsdienst, irgendein Rettungsboot. Die sind dann verloren. Sie warfen vom Heck des Schiffes 4 Anker aus. Stellt es euch einfach vor, hier der Bug, da das Heck. Hier wiederum Anker rausgeworfen. Und wünschen sehnlichst den Tag herbei. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal eine Nacht erlebt hast, wo du dachtest oder gewünscht hast, es möge bitte der Tag wieder einbrechen. Es möge einfach wieder Licht da sein. Und in ihrer Verzweiflung machten sie sogar einen Versuch, das Schiff zu verlassen und zu fliehen. Unter dem Vorwand, sie wollten auch vom Bug aus Anker ausbringen, ließen sie das Beiboot zu Wasser. Doch Paulus warnte den Hauptmann, also den Römischen, warnte ihn und sagte: Pass mal auf, die wollen fliehen, die wollen das Schiff verlassen. Nochmal, in diesem verrückten Orkan wollen die das Schiff verlassen. Ich weiß jetzt nicht, also rein theoretisch, rein von der Wahrscheinlichkeit, ich weiß nicht, was sicherer jetzt gerade ist, auf dem Schiff zu bleiben oder es zu verlassen. Und dann wollten sie dieses Beiboot wieder runterlassen, Doch Paulus warnt den Hauptmann und die Soldaten: Wenn diese Männer nicht auf dem Schiff bleiben, habt ihr keine Chance, gerettet zu werden. Da kapten die Soldaten die Taue des Beibootes. Wir machen es einfach ein bisschen theatralischer. Also steht jetzt nicht so da. Stellt euch vor, das Seil würde abgehauen werden, aber wir nehmen einfach den ganzen Flaschen zu. Und ließen es davontreiben. Also so der letzte Funke Hoffnung treibt da gerade weg für die Männer, die es versucht hatten. Und noch bevor es hell wurde, wandte sich Paulus an alle, die auf dem Schiff waren, und bat sie eindringlich, etwas zu essen. Heute ist schon der 14. Tag, sagte er, den ihr in Anspannung und Ungewissheit zubringt. Und während der ganzen Zeit habt ihr keine richtige Mahlzeit zu euch genommen. Deshalb fordere ich euch jetzt dringend auf, etwas zu essen. Ihr müsst euch stärken, wenn ihr gerettet werden wollt. Ich versichere euch, dass keiner von euch nur ein Haar von seinem Kopf verlieren wird. In der Vorbereitung habe ich an der Stelle gedacht, es gibt auch die Stelle, wo Gott sagt, und ich kenne die Anzahl deiner Haare. Also wenn ihr heute mal vor dem Spiegel steht, zählt mal eure Haare. Das ist unglaublich. Aber hier sagt Paulus, und keins eurer Haare wird nur angerührt. Geht verloren. Will sagen, es werden alle gerettet. Da hat sich nichts an der Aussage meines Gottes verändert. Auch wenn ihr hier versucht, zu fliehen, wegzugehen, wegzulaufen, menschlich, alles Verständnis dafür, keine Frage. Aber göttlich gesehen, mein Gott, der einzig wahre Gott, hat gesagt, es wird niemand umkommen, nur das Schiff geht verloren. Mit diesen Worten nahm er ein Brot. Ich nehme hier stellvertretend so ein kleines Baguette. Gut, in der damaligen Zeit, ja, habe ich jetzt leider nicht recherchiert. Also alle, die jetzt wissen wollten, seit wann es schon Baguette gibt, das habe ich jetzt leider nicht nachgeguckt. Er nahm dieses Brot, dankte Gott vor allem dafür und brach ein Stück davon ab und begann zu essen. Da bekamen alle neuen Mut und fingen ebenfalls an zu essen. Insgesamt, und jetzt kommt's, befanden sich 276 Personen an Bord. Nochmal, dieser kleine Maßstab vorhin, Beiboot, vielleicht 5, vielleicht 7 Meter lang, Schiff dementsprechend noch länger und 276 Personen. Das heißt, Paulus steht hier vor 275 Mann, redet zu ihnen, ermutigt sie, sagt, was ihm letzte Nacht passiert ist. Und diese 276 Personen sind hier an Bord. Als alle satt waren, schüttete man die restliche Getreideladung aus, um das Schiff so leicht wie möglich zu machen. Sie warfen es ins Meer und das Schiff sollte noch leichter werden. Endlich wurde es Tag, doch die Küste, die die Seeleute nun vor sich sahen, war ihnen unbekannt. Auch das noch. Also, wir sehen endlich Küste. Ja, endlich Land in Sicht. Endlich sehen wir etwas. Endlich können wir uns orientieren. Nee, doch nicht. Wir kennen die Küste gar nicht. Sie ist unbekannt. Als sie eine Bucht mit einem flachen Strand entdeckten, wollten sie versuchen, das Schiff dort auf Grund zu setzen. Sie kappten die Ankertaue, sodass die Anker im Meer zurückblieben. Gut, den lasse ich jetzt. Denen ist ihnen gegönnt. Und lösten zugleich die Taue. Nicht nur von dem Schiffsrumpf, sondern auch vom Steuerruder. Das ist natürlich eins oder somit das Wichtigste, die wichtigste Ausrüstung eines Segelschiffes. Segel funktionieren nicht mehr, nicht so gut, aber wenn das Ruder nicht funktioniert, dann haben wir ein Riesenproblem. Dann geht gar nichts mehr. Lösten die Taue, dann hissten sie die Vorsegel oder das Vorsegel vor dem Wind und hielten auf den Strand zu. Den Strand simuliere ich euch kurz mit einem braunen Tuch. Und was sie dann taten, ist ziemlich beeindruckend. Wie gesagt, es ist kein kleines Schiff, was sie da fahren. Doch dabei geriet das Schiff auf eine Sandbank und lief auf Grund, ohne dass sie etwas dagegen tun konnten. Also wieder gar keine Kontrolle über das Schiff. Der Bug bohrte sich so tief in den Sand ein, dass er unbeweglich festsaß. Das heißt, wir nehmen hier stellvertretend mal den vorderen Bugmast und lassen den hier einfach mal sausen, mitten in die Sandbank rein. Der Bug bohrte sich so tief in den Sand ein, dass er unbeweglich festsaß, während das Heck unter der Wucht der Wellen nach und nach auseinanderbrach. So, jetzt merke ich, habe ich euch gerade die falsche Seite gezeigt. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ich hoffe, ich darf nächste Woche noch kommen. Und zwar müssen wir das einmal kurz drehen, damit wir zeigen können, wie dieses Schiff vielleicht möglicherweise auseinandergebrochen ist. Wie gesagt, ein riesiges Schiff, 276 Personen an Bord. Und dann bricht dieser Koloss von Schiff auseinander. Und dann nehmen wir einfach hier mal ein paar Teile raus. Ich wurde schon öfters gefragt, ja, wieso zerstörst du dein Schiff? Habe ich gesagt, ich zerstöre es nicht, ich baue es nur auseinander. Also das ist so geplant. Das kann man so machen. Gut, den Mast vielleicht nicht, aber ich meine, was soll der Geiz? Wir wollen es ja so realistisch wie möglich darstellen. Wenn da wirklich ein Schiff auseinanderbricht und auf Sandbank läuft und, ja, man kann es eigentlich nicht laut genug sagen, wirklich auseinanderbricht. Also nochmal, dieses Riesenschiff fährt dann nicht einfach nur auf eine Sandbank und bleibt da halt stecken und, oh nee, wir können nicht mehr weiterfahren, sondern dieses Schiff bricht auseinander in seine Einzelteile. Deswegen verzeiht mir kurz diese Ummodellierung, aber wie gesagt, mein Kapitänskajüte, wer braucht die schon? Das kann raus, die können raus. Wie gesagt, die Kanonen waren nicht dabei. Nur stellt euch einfach vor, aus diesen Luken, das ist dann realistischer, aus diesen Luken schauen Ruder raus. Also wenn dieses Segelschiff nicht nur ein Segelschiff ist, sondern vielleicht, wenn es Richtung Römisch geht, eine Galeere oder eine Bireme oder Trireme, dann reden wir hier von einem Segler mit Rudern. Also wenn Segel nicht funktionieren, wenn vielleicht das Ruder, gut, das Ruder lassen wir hinten noch dran, dann können wir trotzdem unsere Ruderer befehligen und sagen, hey, passt auf, legt euch mal in die Riemen und weiter geht die Fahrt. Obwohl wir keinen Wind haben. Klarer Vorteil für die römische Besatzung. So, was machen wir noch? Machen wir noch den hier. Und dann seid ihr erlöst. Nein. Okay, das, theologisch. Ein befreundeter Pastor von mir hat gesagt, man kann alles theologisieren. Ich gebe ihm recht. Wenn man möchte, kann man wirklich alles theologisieren. Deswegen erwischt man sich bei solchen Aussagen dann schon, bitte jetzt nicht theologisch denken. Erlöst seid ihr im theologischen Sinne noch nicht, aber bald hoffentlich. Wann es sein wird, ich kann es noch nicht sagen, aber ich freue mich darauf, wenn es soweit ist. So, kommen wir wieder zu unserem Wrack zurück. Das stolze Schiff, einst ein großer Segler, ist nun komplett auseinandergebrochen. Jetzt kommt so ein Vers, 42. Da beschlossen die Soldaten, die Gefangenen zu töten. Also, wir haben jetzt 14 Tage, 14 Nächte hinter uns gebracht. Wir waren in Todesangst. Wir hatten keine Hoffnung mehr. Dann kommt ein Mann, der gibt uns wieder Hoffnung. Wir versuchen trotzdem noch eigene Versuche zu unternehmen, zu fliehen, zu flüchten. Werden noch mehr ermutigt. Wird gesagt, euch wird nichts passieren, wenn ihr auf diesem Schiff bleibt. Nur das Schiff geht verloren. Beste Idee danach, wir töten die Gefangenen. So sind Menschen. Ich sage öfters zu meiner Frau, Schatz, es gibt Menschen. Manches, was man nicht verstehen kann, aber es passiert trotzdem oder es wird trotzdem getan. Da beschlossen die Soldaten, die Gefangenen zu töten, damit keiner von ihnen an Land schwimmen und entkommen konnte. Ja, menschliche Gedanken. Jetzt zu denken, dass die Gefangenen die Chance gleich nutzen werden, um abzuhauen auf einer fremden Insel. Gut, ist jetzt nicht weit hergeholt, aber es ist schon Wahnsinn. Doch der Hauptmann, der Paulus das Leben retten wollte, hielt sie von ihrem Vorhaben ab. Er befahl, dass zunächst einmal diejenigen, die schwimmen konnten, über Bord springen und versuchen sollten, das Ufer zu erreichen von dieser Insel. Die übrigen, die nicht schwimmen konnten, sollten auf Planken und anderen Wrackteilen, haben wir jetzt genügend, folgen. Und so kam es, dass alle unversehrt blieben und sich an Land retten konnten. Es ist genau das eingetreten, was Gott durch seinen Engel dem Paulus gesagt hat und was Paulus den Männern weitergegeben hat. Übrigens auch wichtig, wenn wir so eine klare Botschaft von Gott bekommen, dann sollten wir diese klare Botschaft auch klar wiedergeben. Paulus hätte ja jetzt sagen können, ach, die Hälfte überlebt und die andere Hälfte, das sieht schlecht aus. Nee, er hat genau das gesagt, was Gott gesagt hat. Und so ist es auch gekommen. Und er hat die Ehre Gottes auch nicht auf sich bezogen, so wie manche große Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Mose, auch spannend nachzulesen, mal gemacht haben, sondern er hat auf Gott hingewiesen und gesagt, wegen dieser Aussage meines Gottes wird euch nichts passieren, wenn ihr auf dem Schiff bleibt, nur das Schiff geht verloren. Meine Frage ist nun, was hat das mit uns heute noch zu tun? Hat diese Geschichte überhaupt was mit uns zu tun? Ich bin mir sicher, ja. Wir können auf Paulus gucken. Paulus, eine bewegte Vorgeschichte. Ich mache mal die Kurzzusammenfassung. Vom heftigsten Christenverfolger zum wohl größten Christus-Nachfolger. Und dieser Christus-Nachfolger ist sich zu 100%, dürfte man mehr als 100% sagen, sage ich 10.000%, er ist sich absolut vollkommen sicher, dass Gott zu seinem Versprechen steht, ich bringe dich nach Rom vor den Kaiser. Und alle, die mit dir mitkommen, werden überleben. Wir haben es vorhin gehört, vertrauen wir denn wirklich? Wenn ich auf mich gucke, ich habe oft Momente, wo ich nicht vertraue, wo ich doch zweifle irgendwie. Und auch da kann man sich jetzt streiten. Zweifel kann auch was Gutes sein, muss nicht immer das sein, ich vertraue Gott gar nicht. Sondern ich kann Gott vertrauen und zweifle trotzdem irgendwie. Aber es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Und trotzdem gibt es die Momente, wo ich sage, boah, wie soll es jetzt weitergehen? Ich bin in diesem riesigen Orkan, in einer Situation, wo ich denke, da gibt es doch keinen Ausweg mehr. Und trotzdem in meinem Inneren, das, was ich verinnerlicht habe, ich weiß, Gott hat immer einen Ausweg. Ob der Ausweg mir gefällt, ob es der Ausweg ist, den ich mir vorgestellt habe, das ist nicht immer so. Wenn es so wäre, dann wäre Gott manipulierbar, dann wäre Gott ausdenkbar, dann wäre Gott nicht Gott. Dann wäre Gott nicht derjenige, der alles weiß, der alles kann und bereits schon wusste, wie es da ablaufen wird. Dass es auch ein anderes Schiff sein wird als das hier. Er wusste das alles schon. Und er konnte Paulus ganz klar sagen, du wirst überleben, alle mit dir an Bord auch. Und du wirst vor den Kaiser in Rom kommen. Das Schiff geht verloren. Das war bestimmt nicht spaßig. Also bestimmt hat irgendjemand eine Schramme abbekommen, glaube ich. Ich war nicht da, aber wie gesagt, wenn so ein Riesenschiff auseinanderbricht, dann ist es heftig. Aber alle haben überlebt und das ist die Hauptsache. Und Gott steht zu seinem Wort. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, da wo ihr gerade steht, ich weiß es nicht, aber ich muss es nicht wissen, weil Gott weiß es. Und ihr braucht ihm auch nichts vormachen. Ihr müsst nicht sagen, boah, mir geht's heute so super und Gott weiß, nee. Ja, ein gewisser Teil geht's dir gut, aber da drin, da ist gerade vielleicht ein Kampf oder du machst dir wegen irgendwas Sorgen oder Gedanken, wie soll es weitergehen? Nächste Woche werden wir zum Beispiel etwas hören, wo es für viele Menschen einen neuen Schritt in ihrem Leben geben wird. Aber auch da kann ich sagen, Gott ist mit euch. Er weiß es bereits. Aber er fordert uns auch heraus, in so einer Situation Vertrauen zu haben. Wie gesagt, ich würde gern so ein klares Wort von Gott haben. Aber durch den Heiligen Geist glaube ich auch, dass wir so ein klares Wort manchmal auch gar nicht brauchen oder je nach Situation. Ich habe gehört, dass beispielsweise Missionare in Afrika manchmal wirklich sehr deutliche Worte von Gott bekommen. Aber ich mir denke, die Situation, die sie gerade durchleben oder auch mit Wundern, die Situation, die sie da gerade durchleben, ich denke, dass Gott genau in diesem Moment, in diesem Zeitpunkt, unter dieser Situation genau so reinspricht, genau so ein Wunder tut, um Menschen zu retten, um anderen Menschen zu zeigen, da ist jemand, der über allem steht. So wie Paulus gesagt hat, der Gott, dem ich gehöre und dem ich diene, hat gesagt. ohne jetzt ein Riesenzeugnis zu geben, wissen wir nicht, vielleicht hat er auch eine lange Predigt gehalten. Paulus kann das. Gibt es auch sehr ulkige Geschichten, wo sogar ein Mensch sogar gestorben ist, so lange ging die Predigt, weil er aus dem Fenster, der Schlaf hat ihn erwischt und er ist runtergefallen, gestorben. Paulus geht wie selbstverständlich darunter und weckt diesen Menschen wieder zum Leben auf. Letztens nochmal gehört, und man kann es eigentlich nie oft genug sagen, die Kraft durch den Heiligen Geist, die in uns steckt, ist dieselbe Kraft, die Tote zum Leben auferweckt. Den Gedanken könnt ihr euch heute auch mal mitnehmen. Dieselbe Kraft von unserem Gott. Und dieselbe Kraft gibt Paulus die Kraft, den Mut, nochmal vor 275 Männern, Soldaten, Seeleute, vielleicht andere Gefangene, zu sagen, was Sache ist. Zu sagen, Gott ist da und wird uns retten. Was mit den 275 danach passiert, wer weiß das. Aber ich möchte euch ermutigen, weil ihr diese Geschichte kennt, weil ihr sie jederzeit nachlesen könnt, dass ihr sie auch in euer Herz hineinlasst. Und wirklich wisst, Gott ist wirklich immer da. Auch wenn ich mich manchmal nicht danach fühle oder sage, wo ist er denn? Er ist trotzdem da. Und zu dem Thema, alle Wege führen nach Rom, aber nur einer zum Vater im Himmel. Jesus ist der einzige Weg. Manche würden ihn als radikal bezeichnen. Ja, das stimmt. Weil er die Autorität hat, weil er den Anspruch erhebt, nur er allein ist der einzige Weg. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater im Himmel, denn durch mich, also durch Jesus. Manche stören sich daran. Manche hassen diese Aussage. Aber viele von uns, die wir auch hier jetzt gerade sitzen, haben diese Aussage wahrgenommen und haben erlebt. Und das ist das Schöne. Wenn jemand sagt, boah, wie kannst du an diesen Jesus überhaupt glauben? Das ist doch alles Märchen. Wie kann hier ein Schiff auseinanderbrechen und die werden alle gerettet? Das kann doch gar nicht sein. Dann könnt ihr ihm sagen, wie ihr Jesus erkannt habt, erlebt habt. Und dieses Zeugnis kann euch niemand nehmen. Der andere kann es glauben oder nicht. Aber euer persönliches Zeugnis kann euch niemand nehmen. Da braucht ihr nicht vergleichen, boah, der Paulus, boah, der hat so ein mega Erlebnis gehabt mit Jesus und ist dann umgekehrt. Ja, aber euer Erlebnis ist genauso genial. Der ganze Himmel hat sich gefreut in dem Moment, wo ihr ein Ja zu Jesus bekommen habt, sagen konntet. Und das kann euch niemand nehmen. Und dann, so geht es mir zumindest, dann fällt es mir auch viel leichter, diese wunderbaren Dinge auch zu glauben. Zu merken, dieses Wort, was ich euch gerade vorgelesen habe, eine wunderschöne Geschichte, aber die hat so viel Tiefgang. Schifffahrt, nein, das war nicht so gemeint, aber wie lebendig dieses Wort ist, eine Geschichte vor 2000 Jahren knapp und spricht trotzdem in unser Leben hinein. Nehmt das gerne mit. Alle Wege führen nach Rom, aber nur einer zum Vater im Himmel. Amen.